willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mamas und alle, die Mama werden wollen. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin seit Oktober 2017 Mama der kleinen Thea und Host dieses Podcast-Magazins. In der heutigen Folge möchte ich dir meine Top 5 der interessantesten Rituale rund um die Schwangerschaft und Geburt aus der ganzen Welt vorstellen. Und ich freue mich total, diese zum Teil doch sehr kurios anmutenden Bräuche mit dir zu teilen. In Industrieländern ist die Geburt und die Schwangerschaft ja oftmals ein sehr klinischer Prozess und die Mamas werden eher als Patienten gesehen als schwangere Frauen, was ja einfach ein ganz natürlicher Teil des Lebens einfach ist. Und das Wunder der Geburt wird für mich auch immer noch mal deutlich, wenn ich mich umschaue und mir die Traditionen in anderen Ländern anschaue und eben sehe, wie die Menschen dort damit umgehen, wenn ein neuer Mensch in die Welt kommt und welche Rituale sie zelebrieren, welche Mystik dahinter steckt und genau, wie wir einfach auf der ganzen Welt neue Menschen willkommen heißen. Und ich habe mir 5 schöne Beispiele rausgesucht für ganz besondere, zum Teil auch schockierende und vor allem sehr, sehr interessante Rituale, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ich habe am Ende noch einen Punkt, der mich sehr, sehr überrascht hat selber bei der Recherche, den ich auch gerne mit dir besprechen möchte. Mir sind auf der Recherchereise auch andere kleine, süße Sachen. Oh, was du jetzt hörst wahrscheinlich, ist meine kleine Tochter Thea, die aus dem Mittagsschlaf aufgewacht ist. Ich melde mich gleich bei dir. So, da bin ich wieder. Und bei der Recherche sind mir auch viele kleine süße Details untergekommen, von denen ich jetzt, bevor wir in die Top 5 starten, gerne noch ein paar mit dir teilen möchte. Zum Beispiel gibt es in Nigeria Stämme, die Segnungen sich vornehmen für kleine Kinder. Für Mädchen und Jungs gibt es die an unterschiedlichen Tagen, aber mit den gleichen Inhalten. Und zum Beispiel bekommen da die Babys eine Cola-Nuss für langes und gesundes Leben, aber auch Salz und Pfeffer, damit trotzdem alles aufregend bleibt in dem langen Leben. Das finde ich ganz niedlich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Die finnische Babybox wird seit den 30ern in Finnland verteilt und die hätte ich auch total gerne hier gehabt. Das ist vom Staat eine Box, die ausgegeben wird, wo genderneutrale Babykleidung drin ist, aber auch andere Sachen, die man so ganz gut gebrauchen kann in den ersten Wochen. Und diese Box selber fungiert auch als Babybettchen. Also es gibt total viele Finnen, die ihre Kinder da auch in den ersten Monaten reinlegen und das da eben zum Schlafen nutzen. In China zum Beispiel sind Gedanken und psychologische Verfassung der werdenden Mütter extrem wichtig. Und dort muss zum Beispiel das Essen klein geschnitten oder zu Püree verarbeitet sein, damit das Kind später nicht achtlos wird. Also das sind so ganz spannende Themen, die mir da so untergekommen sind. Aber lass uns jetzt starten in die Top 5 meiner schönsten, spannendsten, interessantesten, sagen wir mal, Geburtsrituale auf der ganzen Welt. Und auf Platz 5 verschlägt es uns nach Südkorea. Traditionell gibt es da auch viele schöne Bräuche. Zum Beispiel würde die Mutter, nachdem sie selber festgestellt hat, dass sie schwanger ist, es zuerst ihrer Schwiegermutter mitteilen, dann ihrem Ehemann und zuletzt ihrer eigenen Mutter. Und das finde ich ganz spannend. Und wie ich gerade eben schon erzählt habe, von den chinesischen Müttern ist es auch hier so gewesen traditionell, dass man davon ausging, dass das Baby isst, fühlt, denkt und sieht. Genau, was die eigene Mama auch isst, fühlt, denkt und sieht. Und es ist ja tatsächlich so, dass das ja heute auch teilweise nachgewiesen ist. Und ganz spannend ist, dass in Südkorea traditionell die werdenden Mütter dazu angehalten worden sind, nur schöne Dinge anzusehen und auf keinen Fall auf tote Dinge zu sehen, um das Baby nicht negativ zu beeinflussen. Und das gilt für tote Dinge wie zum Beispiel tote Tiere oder so. Aber ich finde es auch sehr schön, dass Mütter auch keine toten Blumen, sozusagen Schnittblumen, anschauen durften. Das, was wir als so schöne Deko sehen und was mir persönlich immer total viel Spaß macht, mir irgendwie einen Strauß Blumen mitzunehmen und die Wohnung so ein bisschen freundlicher zu machen, das sind Dinge, die in Südkorea traditionell auf keinen Fall eine Frau anschauen durfte, denn tote Dinge, Schnittblumen, können das Baby auch beeinflussen. Heutzutage habe ich mir Südkorea rausgesucht, weil ich total spannend finde, die Maternity Hotels, die es dort überall gibt. Also das sind Hotels, in denen die Frauen einchecken direkt nach der Geburt für ungefähr 3 Wochen und dort werden die wieder fit gepflegt. Das ist echt spannend. Man kommt da rein. Und das ist so, dass man für sich Krankenschwestern hat und Ärzte, die einem dabei helfen, das Stillen zu erlernen, die einem unterstützen bei körperlichen Wehwehchen noch nach der Geburt, ja, sei es Risse oder andere Verletzungen, die so untergekommen sein können. Und die sind einfach dazu da, einen in den ersten Wochen des Mama-Seins zu unterstützen mit Wissen, aber auch tatsächlich ist das wie so ein Spa-Aufenthalt auch. Die sagen eben, das war auch alles anstrengend, die Schwangerschaft und die Geburt, und jetzt kannst du dir ein paar schöne Tage auch machen. Also es ist wohl so, dass traditionell die Südkoreanerinnen auch gar nicht mit ihren eigenen Kindern oder mit den Babys auf einem Zimmer sind, sondern die sind getrennt, damit die erstmal ein paar Nächte durchschlafen können, und dann werden die Kinder zum Stillen gebracht. Oder es ist sogar so, dass viele sagen, ach Mensch, dann pump doch ab, dann müssen wir dich nicht immer wecken, wenn die Kinder alle 2 Stunden kommen oder ja, ungefähr. Also, dass die Mütter dann tatsächlich mal ein paar Stunden durchschlafen können. Und in den Orten ist es so, dass man ein Einzelzimmer hat. Also es ist so, dass die Väter auch gern gesehene Gäste sind und überall willkommen. Aber dass der restliche Teil der Familie erstmal so ein bisschen abgehalten werden soll. Also so, dass tatsächlich die ersten 3 Wochen einen Fokus haben auf der Gesundwerdung, dem Heilen der eigenen Mutter, dem Kennenlernen zwischen Mutter und Kind, eingrooven, so stillen und ja, Windeln wechseln und andere Themen. Und der Vater ist dabei gern gesehen, aber auf jeden Fall kein gleichberechtigter Partner. So kam es mir zumindest nicht vor. Aber es ist auch tatsächlich so, dass dann extra Besucherräume gibt für ja die weitere Familie, wie zum Beispiel ja die Großeltern oder Tanten und Onkels und so weiter. Die Frauen dort bekommen zu jeder Mahlzeit eine Suppe aus Seegras, damit die einfach wieder fit werden. Da sind viele Nährstoffe drin und so weiter. Es soll wohl gut sein für die ja, Milchbildung. Und das ist so, das habe ich auf einem Blog gelesen von einer Amerikanerin, die in Südkorea lebt, die total befremdet, die das total befremdlich fand, dass die Krankenschwestern und das Personal, was da eben zuständig ist, die Stillberaterinnen und so weiter, ohne darf ich bitte, könnte ich mal einfach direkt mal die Brüste anfassen, mal gucken, ob die voll ist oder nicht, mal schauen, ob das Baby richtig angesetzt ist und so weiter. Also das ist wohl ein bisschen mehr hands-on, aber das fand die Amerikanerin auf jeden Fall sehr seltsam. Und ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert wäre. Man spricht ja vielleicht die Sprache auch nicht perfekt und dann wurschteln gleich mehrere an einem dran rum. Aber es ist eben so, dass man tatsächlich wahrscheinlich da dann nach 3 Wochen rausgeht und weiß, wie Stillen funktioniert. Es ist in diesen Maternity-Hotels super warm. Die versuchen, das alles auf 29 Grad irgendwie zu heizen, alle Räume. Und man soll auch immer dicke Socken tragen und ja, dicke Schlafanzüge. Und es werden so auch Massagen gemacht, die auch versucht, ja, die irgendwie das Ziel haben, dich zum Schwitzen zu bringen. Und es werden Öle auch genutzt, um da tatsächlich irgendwie alle Fluten aufzumachen und dass man richtig anfängt zu schwitzen, weil die eben sagen, dass es gut ist, nach der Geburt sich da auf keinen Fall irgendwie in eine kühle Umgebung zu begeben und da schön zu schwitzen. Und dass es eben hilft dabei, Gelenkschmerzen und generell eben körperliche Schmerzen zu vermeiden und zu vermindern nach der Geburt. Traditionell war es auch so, dass die koreanischen Frauen nicht geduscht haben nach der Geburt bis zu einer Woche. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, es ist auch ganz gut aus hygienischen Gründen, dass man das jetzt nicht mehr macht, aber das war eben früher so. Heutzutage ist es auf jeden Fall in den Maternity-Hotels so, dass man immer diese Sitzbäder machen soll. Das sind Bäder, die sozusagen speziell für den unteren Körperbereich, also ja für die Vagina und den Po eben gedacht sind, damit man, wenn man genäht worden ist, da einfach noch schneller gesund wird wieder. Was koreanische Frauen sehr, sehr schätzen an diesen Maternity-Hotels, ist neben dem ganzen gepampert werden und der Unterstützung und der Hilfe, aber auch, dass sie so verbreitet sind, dass man tatsächlich in diesem Hotel ist, wahrscheinlich direkt in seinem Viertel, wo man auch lebt, und dass man da eben schon gleich relativ viele Mamas kennenlernt, die zur gleichen Zeit geboren haben und mit denen man sich dann eben auch später mal verabreden kann oder ja einfach besprechen kann eben auch, ne, den Austausch, der einem ja vielleicht dann doch ein bisschen fehlt oder auf jeden Fall, der ja auf jeden Fall wichtig ist, wo man ja so viele Sachen zu fragen, zu bereden hat etc., dann direkt nach der Geburt, aber auch dann später. Das ist eigentlich eine schöne Basis so für Freundschaften, die geknüpft werden können. Genau, für mich persönlich weiß ich gar nicht, ob das sowas wäre. Also ich glaube, ein Maternity Hotel ist eine mega geile Sache, wenn man irgendwie den Mann einfach mit auf dem Zimmer hat. Das war mir immer sehr wichtig, dass mein Mann teilhaben kann eben an ja an den ersten magischen Tagen und den magischen Wochen, wenn man dann zu dritt ist als kleine Familie, dann oder später, glaube ich, wenn es an das zweite oder das dritte oder keine Ahnung, das vierte, fünfte, zehnte Kind geht, wäre es mir auch, glaube ich, wichtig, dass da meine anderen Kinder mit dabei sind. Also das wäre was, auf das ich auf jeden Fall achten würde. Aber ansonsten ist das doch eigentlich eine ziemlich coole Sache. So ein Ort, in den man einfach gehen kann, wo einem alles möglich abgenommen wird. Man muss nicht kochen, man muss nicht putzen, man muss nichts vorbereiten. Ja, für Platz 4 begeben wir uns nach Spanien. Und hier geht es um ein total abgefahrenes Fest, also kein Gebrauch oder kein Brauchtum jetzt an sich, sondern ein Festival, was einmal im Jahr im Juni stattfindet. Das heißt El Colacho. Es gibt es seit den 1620er Jahren und wird im Rahmen der Feierlichkeiten zu Fronleichnam abgehalten. Findet statt in Castillo de Murcia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ne? Also bitte sieh es mir nach, falls da das Spanisch nicht ganz perfekt ist. Und dort läuft der Teufel frei herum. Der genaue Ursprung ist unklar, aber man geht davon aus, dass El Colacho ein super Beispiel ist für den Mix aus katholischen und heidnischen Ritualen, die sich da ja einfach vermengt haben und die über die Zeit eben so ein bisschen eine neue Mischform hervorgebracht haben, was jetzt aber tatsächlich als katholisches Festival gilt. Es war früher wahrscheinlich mal ein Fruchtbarkeitsritual. Und es findet auf jeden Fall so, also es geht so vor sich, dass Teufel, ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht, die du nicht sehen kannst, aber bitte denk sie dir, mit rot-gelben Masken durch die Straßen laufen da von diesem Ort und die beleidigen die Zuschauer, die sich da zusammenfinden und schlagen sie mit einem, und ich mache mal wieder die Anführungszeichen, Pferdeschwanz, der an einem Stab befestigt ist. Ja, das sind dann so, ja, wahrscheinlich mal traditionell Pferdehaare, jetzt auch Seile oder so generell eben Nachbildung von einem Pferdeschwanz an einem Stab, und die rennen hinter den Zuschauern her, beleidigen die und ja, machen da irgendwie ein bisschen Tohuwabohu. Und dann gibt es Trommeln und die kündigen dann die Ankunft des schwarz gekleideten Atableros an. Und das sind fromme Männer, die da sind, um den Teufel auszutreiben. Und dann beginnt sozusagen das, was das Festival ausmacht, der Sprung des Teufels. Auf den warten da alle. Babys, die im Vorjahr geboren wurden, werden auf Matratzen gelegt, direkt auf die Straße. Und dann kommen eben diese kostümierten Männer, die sich dann eben als Teufel verkleidet haben. Und die springen über diese Babys auf den Matratzen und laufen. Also die laufen quasi die Straße entlang und da liegen dann eben diese Matratzen hintereinander aufgestellt und auf diesen Matratzen liegen Kinder. Und diese erwachsenen Männer springen, laufen, hüpfen über diese Kinder drüber. Und das ist, abgesehen davon, dass es bestimmt mega lustig aussieht, ziemlich gefährlich, stelle ich mir zumindest vor. Und man denkt eben, das ist eine Art Taufe und glaubt, der Teufel nehme die Sünden der Babys auf und beschütze sie vor Krankheit und Unglück. Ja, und diesen Satz, den muss man sich, also sorry, mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Der Teufel nimmt die Sünden der Babys auf, weil die ja schon total viel gesündigt haben und ja sowieso mit der Erbsünde auf die Welt gekommen sind. Die, das ist ja auch der Grund, weshalb man tauft, weil man ja als Sünde schon auf die Erde kommt. Und das ist der zweite Teil des Satzes, ist natürlich auch nochmal ganz witzig. Der Teufel schützt vor Krankheit und Unglück. Also, ohne um mich da hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen, was den christlichen Glauben angeht, ist das tatsächlich eine Sache, die für mich ganz gut zeigt, wie schuldbeladen teilweise Religion eben ist. Und allein der Fakt, dass man davon ausgeht, dass junge Babys, die auf die Erde kommen, schon sich versündigt haben oder generell eben ja sündiger sind, denen man da die Schuld abnehmen muss, und dass das dann auch noch der Teufel machen soll und der Teufel dann auch noch dafür verantwortlich ist, sie vor Krankheit und Unglück zu schützen, das sind eben tatsächlich Sachen, die ich sehr, sehr befremdlich finde. Ich habe es jetzt aber nicht deshalb auf die Liste genommen, sondern einfach, weil ich das ein ziemlich interessantes Ritual finde, dass da die Kinder auf die Erde gelegt werden und dass dann der Teufel darüber springt und generell eben die umstehenden Zuschauer den Teufel auch noch mit dazu beschimpfen, weil sie dann selber auch glauben, dass sie Unglück im nächsten Jahr vermeiden können. Und am Ende ist es eben so, dass die Babys dann, nachdem sie hoffentlich das unbeschadet überstanden haben, die ganze Springerei und die Aufregung, mit Rosenblättern bestreut werden und den Eltern zurückgegeben werden. Und es ist so, dass früher nur Babys aus dem Dorf eben daran teilgenommen haben, aber dass es heute sich einer großen Beliebtheit erfreut und so ein bisschen Kultsache geworden ist. Und dass die katholische Kirche, vor allem Papst Benedikt der 16., die wollten sich davon distanzieren. Das hat jetzt aber, glaube ich, nicht so gut geklappt. Aber es ist so, dass es auf jeden Fall bisher keine Verletzten gab. Also es wird auf jeden Fall immer gesagt, dass da bisher kein Baby zu Schaden gekommen ist, was ja auch nicht so normal ist, wenn da erwachsene Männer einfach mal irgendwie in einem schönen, schnellen Tempo durch die Straßen rennen und da über Babys drüber hüpfen. Ja, jetzt kommen wir so langsam zur Top 3 und es geht wieder nach Asien, nach Japan. Und wir sind hier auch wieder angekommen an einem auf jeden Fall sehr skurrilen Festival und einem Ereignis, das einmal im Jahr abgehalten wird. Und zwar geht es um eine Festivität, in der es darum geht, dass Sumo-Ringer Babys zum Weinen bringen. What? Ja, tatsächlich. Das ist die ausdrückliche Erlaubnis der Eltern und auf jeden Fall auch die Absicht, dass eben auf diesem jahrhundertealten Festival, das Naki Sumo heißt, das heißt weinender Sumo übersetzt, einmal pro Jahr in Japan gefeiert wird. Und es ist tatsächlich so, dass die Eltern da wie verrückt dafür kämpfen müssen, einen Platz überhaupt zu ergattern in diesem Festival. Und es sind dann 100 Babys, die da eben einen Platz haben und die gegeneinander antreten. Und gewonnen hat dann das Kind, das die Sumo-Ringer zuerst zum Weinen bringen können. jedes Baby wird ganz ordentlich gestylt, also die Haare, das Outfit, das ist alles da total wichtig. Und dann werden die nach vorne gebracht von den stolzen Eltern und dann werden die vorgestellt. Und jeweils zwei Babys werden von den Sumos gehalten und dann richtig geärgert auch. Also die Sumos haben dann auch gruselige Masken auf und die rufen dann irgendwie Naki, 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 das heißt weine. Und der Sieger ist tatsächlich das Baby, das zuerst weint. Oder wenn beide gleichzeitig anfangen zu weinen, das lauteste. Und zwar geht es darum, dass der Legende nach ein lauter und kräftiger Schrei total wichtig ist, um böse Geister fernzuhalten und sicherzustellen, dass das Baby stark und gesund wird. Ja, und auch hier ist laut meinen Recherchen bisher kein Baby zu Schaden gekommen, zumindest nicht körperlich. Keine Ahnung, was das mit Kindern macht, wenn die von so maskierten, riesigen Männern irgendwie angeschrien werden. Aber hey, wenn es die bösen Geister fernhält, Für Platz 2 geht es nicht um ein Land im Speziellen, sondern um eine Region, und zwar in Westafrika. Und da gibt es einige Communities oder Stämme, in denen ganz verschiedene Bräuche abgehalten werden, aber die haben alle damit zu tun, dass die Babys angespuckt werden. Im Wolof-Stamm wird zum Beispiel eine ältere Frau die Mutter und das Baby nach der Geburt aufsuchen und das Baby segnen, indem sie ihm ins Gesicht spuckt und es küsst. Also das, was hier höchstens mal unbeabsichtigt passiert, ist da volle Absicht. Es gibt auch den Brauch dort, dass männliche Stammesältere dem Kind ins Ohr spucken und dann auch nochmal, ja, wenn es nicht genug ist oder weil es auch nicht genug ist, Spucke nochmal auf dem Kopf verreiben. Und zwar ist da der Hintergrund, dass die Wolof glauben, dass der Speichel die Kraft hat, Worte und auch Segnungen zurückzubehalten. Und sie glauben, dass eben diese Worte sich im Speichel auflösen und der Speichel so die Macht erhält. Und sie wollen das quasi ganz eindrücklich nochmal den Kindern einimpfen und mitgeben und mit dem Verreiben sozusagen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Segnungen und die guten Worte, die man den Kindern mit an die Hand geben möchte, tatsächlich auch auf jeden Fall ankommen. Und die Igbo, die sind in Nigeria, das ist ein Stamm dort, die haben den Brauch, das Kind, sobald es nach der Geburt zu weinen beginnt, zum Haus der Vorfahren zu bringen. Und dort wartet dann ein Verwandter, der Samen kaut von einem bestimmten Pfeffer. Und diese Masse von Pfeffer und Speichel wird auf dem Finger verrieben und dem Baby unter die Zunge geschoben. Ja, viel Spaß dabei, das Schreien auszuhalten. Also wenn ein Neugeborenes Pfeffer unter die Zunge kriegt, ist das bestimmt auch weder für das Kind lustig, noch für alle anderen, die drumherum stehen. Und das Kind wird in dem Zusammenhang auch nochmal gesegnet. Und die Ashanti, das ist ein Stamm in Ghana, die haben den Brauch, dass der Opa dem Kind bei seiner Taufzeremonie in den Mund spuckt, um seinen Geist zu stärken. Und das wirkt auf uns wahrscheinlich relativ befremdlich. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie Bräuche gibt. Das habe ich zumindest noch nie gehört, hier irgendwie mit Spucken zu tun haben. Aber was ich total schön daran finde, oder tatsächlich aus hygienischen Gründen, weiß ich auch nicht, ob das immer so die beste Sache ist, irgendwie einem Kind Spucke in den Mund zu schmieren oder auf jeden Fall generell Kinder anzuspucken. Aber ich finde den Gedanken dahinter total schön. Und einfach, dass man sagt, dass man auf jeden Fall möchte, dass die Worte beim Kind bleiben und dass die Segnungen auf jeden Fall ankommen. Und dann sich überlegt, wie kann das sein? Und die Worte kommen ja aus meinem Mund. Vielleicht ist das dann in meinem Speichel. Und dann irgendwie das dann dem Kind mitgeben wollen, finde ich eigentlich, zumindest auf den anderthalbten oder zweiten Blick wirklich, wirklich schön und ganz berührend auch, einen ganz berührenden Brauch. Für Platz 1 verschlägt es uns nach Bali und dort starten Babys liegend in ihr Leben. Da ist es so, dass Babyfüße für 105 Tage nach der Geburt den Boden nicht berühren dürfen. Und der Ursprung dieser Tradition liegt darin, dass der Glaube besteht, dass Neugeborene noch immer ganz nah am Heiligen Reich sind, von dem sie stammen und daher mit Ehrfurcht behandelt werden sollen. Das ist ein hinduistischer Brauch, der auf Bali sehr verbreitet ist. Und im Hinduismus glaubt man eben, dass das Kind als Wiedergeburt eines verstorbenen Verwandten auf die Erde zurückkehrt und dass die Ahnen als ihre eigenen Nachkommen eben wiederkommen. Und in den ersten 3 Monaten sind Babys heilig und ihr Geist ist göttlich und sie werden noch von den 108 Geistern, die heißen Nyama Bayang, versorgt. Babys werden in diesen 3 Monaten eben auch total verehrt. Das hatte ich ja eben gerade schon gesagt, die gelten eben so wie als Besucher einer höheren Ebene und die müssen eben respektiert werden und zu diesem Respekt gehört, dass die eben vom Boden ferngehalten werden. Und auch hier ist wahrscheinlich so der Ursprung mal gewesen, dass es ja so hygienische Gründe hat oder ja auch präventive Gründe, Risikovermeidung und dass man sich irgendwie erklären musste, dass eben die früher sehr hohe Sterberate von Babys eben besteht und wahrscheinlich, dass es auch einen höheren Sinn hat. Und deshalb glaubt man eben auf Bali auch, dass die Seele noch nicht sehr fest im Körper verwurzelt ist, weil die eben noch so sehr am göttlichen Reich hängt und dass die Seele auch wieder geht, wenn sie nicht gut behandelt wird. Und Mutter und weibliche Verwandte sind eben dafür verantwortlich, dass die Füße niemals den Boden berühren. Aber wenn das Baby ein bisschen zu schwer wird oder länger getragen werden muss, dann dürfen die Männer oder ja die männlichen Verwandten dann eben auch mal herhalten, um das Baby hochzuhalten. Und wenn diese 105 Tage vergangen sind, dann findet eine sehr aufwendige Zeremonie statt, die das auf der Erde Ankommen eben in den Mittelpunkt stellt und zelebriert. Und es geht so, dass die Eltern zunächst gereinigt werden und dann werden diese 108 Geister verabschiedet, die vorher sich noch um das Baby gekümmert haben. Und es wird eben Danke gesagt für den Schutz. Und dann wird heiliges Wasser versprenkelt. Es werden Opfergaben dargebracht, das ist meistens Nahrung, um die Dämonen friedlich zu stimmen und gute Geister zu locken und eben dem Baby Stärke zu geben für die nächste Lebensphase. Und es ist dann so, dass ein Schamane sich in Trance versetzt und dann eben versucht, mit den Ahnen zu kommunizieren und herauszufinden, wer genau wiedergeboren wurde. Und danach wird das Baby rasiert und berührt dann zum ersten Mal den Boden und wird ganz offiziell mit einem Vornamen bedacht. Und es ist total schön, wie die Vornamen manchmal zustande kommen. Und zwar funktioniert das so, dass manchmal verschiedene Namen auf Blätter geschrieben werden. Und diese Blätter werden so zwischen brennende Stäbe gesteckt. Und dann schaut man, welches Blatt zuletzt gebrannt hat oder ja, welches Blatt zuletzt über ist. Und dann bekommt das Baby in den Namen von diesem Blatt tatsächlich, das zuletzt gebrannt hat. Ja. Und jetzt nochmal zur Beruhigung, also wenn das Kind tatsächlich aus Versehen vorher doch schon mal den Boden berührt, dann ist das auch, glaube ich, vor allem heutzutage nicht mehr so dramatisch und das Ritual wird einfach trotzdem durchgeführt und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie dort im hinduistischen Glauben und auf Bali generell eben Menschen begrüßt werden und wie man sich eben erklärt, wie die Babys in den ersten Monaten noch so sehr an der göttlichen Ebene hängen und eben da noch so eine ganz enge Verbindung haben. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber mir ging es so, dass wenn ich meine Tochter so gerade in den ersten Monaten und in den ersten Wochen, ja, in dieser magischen Zeit manchmal angeschaut habe, dann kamen mir auch so unweigerlich Gedanken von, ja, das ist eine alte Seele oder ja, dieser Blick, der so voller Weisheit einem schon scheint manchmal, den man sich dann auch irgendwie versucht zu erklären. Also das ist ganz spannend. Da bin ich auch ganz gespannt, ob du da eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, und das waren sie. Das war meine Top 5 der skurrilsten, interessantesten und schönsten teilweise Rituale, die mir untergekommen sind. Und ich habe ja gesagt zu Anfang, dass ich noch gerne eine Überraschung mit dir teilen möchte, die mir bei meiner Recherche untergekommen ist. Und zwar ist das so, dass ich mich vor allem auf englischsprachigen Seiten rumgetrieben habe bei meiner Recherche, weil es auf Deutsch irgendwie gar nicht so viel dazu gab. Und es ist relativ egal, ob ich jetzt einen Artikel gelesen habe mit den Top 10 oder den Top 7, Top 5 oder was auch immer der interessantesten Rituale rund um die Geburt, war Deutschland immer mit dabei. Und das ist tatsächlich so, dass ich total geschockt war, als ich das erste Mal gesehen habe und dann bei der zweiten und dritten Liste auch. Und dann fand ich das selber so spannend, weil mein eigener Gedanke war, hä, aber wieso denn? Was ist denn jetzt an Deutschland so besonders? Also bei uns ist doch alles normal. Und dann musste ich selber ein bisschen über mich lachen. Weil was heißt denn bitte normal? Und das ist echt spannend, weil ich von mir immer so ausgehe, so dass ich ja total aufgeschlossen bin und mega tolerant. Und dass ich aber, wie mir dann nochmal ganz, ganz extrem bewusst geworden bin, offensichtlich, aber unbewusst trotzdem meine eigene Kultur als Maßstab genommen habe und als Brille, durch die ich eben andere Kulturen betrachtet habe. Und eben einfach so dieses, wir sind die Normalen und alle anderen sind verrückt, finde ich ja immer total spannend und tatsächlich liebe ich ehrlich gesagt solche Momente auch, weil sie eben dazu beitragen zu lernen und eben die eigenen Denk- und Handlungsmuster nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch zu ändern. Und unsere Mitmamas auf der ganzen Welt finden an Deutschland tatsächlich einige Dinge total ungewöhnlich. Aber es ist so, dass bei uns das Hebammensystem tatsächlich immer wieder genannt wird, dass die Geburten bei uns ganz normal, also so normal wie möglich stattfinden und spontan. Und dass es im Vergleich zu anderen Ländern nur wenige oder fast oder ja gar keine Schmerzmittel zum Beispiel teilweise gibt. Unsere Regelungen zum Kündigungsschutz, zum Elternzeitsystem und zum Mutterschutz werden ganz oft bedacht. Und das finde ich auch spannend, um sich einfach nochmal bewusst zu machen, dass wir so oft ja kritisieren, und obwohl das konstruktive Kritik ist, die uns natürlich immer besser machen soll und dafür sorgt, dass sich politisch was bewegt und dass wir uns auf jeden Fall nicht auf dem Status quo ausruhen, ist im Vergleich zu vielen, vielen, ja, den meisten Ländern in Deutschland echt Dankbarkeit angesagt. Wir haben da wirklich eine ganz gute Regelung, die die Müttern erlaubt, ja auch quer durch alle Bildungsschichten und durch alle, ja, durch alle finanziellen Hintergründe auch, sich Zeit zu nehmen für das Kind. Und das ist tatsächlich eine Sache, für die man auch wirklich dankbar sein kann, für die ich auf jeden Fall dankbar bin. Und dann musste ich total lachen bei der Aussage, die Regierung hat eine Liste mit erlaubten Vornamen und aus denen müssen dann die Eltern wählen. Und deshalb heißen in Deutschland so viele Kinder Alexander oder Sophie oder was auch immer. Und das klingt so ein bisschen streng, als wären je irgendwie, keine Ahnung, 5 Optionen für Jungs und Mädchen möglich. Aber im Endeffekt ist es ja so. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir die Namen nicht frei wählen können. Also ich könnte mein Kind jetzt nicht, keine Ahnung, Apfel nennen oder Schrank oder, ja, keine Ahnung, irgendeinen anderen abgefahrenen Namen, sondern wir müssen schon eben gucken, dass die Vornamen, die wir wählen, eben von dieser, der zugegebenermaßen sehr, sehr langen Liste an Vornamen, die eben möglich sind, auswählen. Ja, und da sind wir tatsächlich eine Besonderheit. Und das sind eben die Dinge, die unsere Mitmamas auf der ganzen Welt eben sehr, sehr spannend finden an der deutschen Kultur. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total, dass du mit mir die kleine Reise in die Welt der Rituale gemacht hast, der Geburtsrituale. Hinterlass mir total gerne Feedback auf Instagram unter @FrauKoppitz, klein zusammengeschrieben, Koppitz mit Doppel-P, oder auf Facebook auf der Fanpage Mutterglück Podcast. Ich freue mich total darüber zu hören, was du denkst, fühlst, wie es dir dabei ging, was ich besser machen kann. Und wenn du es gut fandest, freue ich mich total über eine Bewertung des Podcasts, beziehungsweise wenn du es mit deinen Freunden teilst, die vielleicht auch das spannend finden. Genau. Deine Rückmeldung ist super wertvoll, auf jeden Fall. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns hören. Und bis dahin, liebe Grüße und macht einen schönen Tag. Deine Silke.